a dream. It's a dream coming true.
NBA mit deutscher Brille.
Von und mit dem einzig wahren Philly Fiddler.
Playoffs, Baby. It's a dream coming true. Das hört ihr mal wieder in meinem Vorspann. Und wie es dazu gekommen ist, wird euch heute mein besonderer Gast, Markus MC Drechsel, erklären. Hallo Markus, ich begrüße dich sehr, sehr, sehr herzlich.
Hallo Pfiffler, ich bin super froh, dabei sein zu dürfen, ein bisschen was zum Besten geben zu dürfen, wie es zu dem Jingle im Intro kommt. Und ja, bin ein bisschen aufgeregt und let's do that.
Yes! Ja, es hat eine kleine Historie hinter sich, hat auch ein paar hunderttausend Klicks bei YouTube, dieses Video, wo es drin vorkommt. Und aber bevor wir das Ganze ein wenig hinterleuchten, ganz kurz eine Agenda zu der Folge. Also wir haben gerade eben das OKC-Spiel gegen die Houston Rockets zusammengeschaut. Da werden wir dann nach dem Geplänkel zum Jingle, ja, was zu dem Spiel sagen. Dann wird der Markus sich ins Bett begeben, damit er morgen seine kleine Familie in den Morgen bringen kann. Und dann werde ich euch noch ein bisschen was zu den Boston Celtics und zu den Dallas Mavericks sagen, die ja gestern schon beide gespielt hatten. Aber Markus, jetzt erstmal zu unserem schönen Trip in Berlin. 2013 war es, wir haben uns Dirk angeschaut und ja, ich habe dieses The Dream Coming True in mein Intro geschnitten. Ich muss dazu sagen, dass der Age mich auf die Idee gebracht hat, der gesagt hat, dieses It's a Dream Coming True, das musst du unbedingt in den Vorspann bringen. Und ja, aber wie kam es dazu? Erzähl mal. Und
ja gut, also ich meine, grundsätzlich ist es so, ich habe eine unglaublich schöne Stimme.
Natürlich.
Das erstmal ganz klar. Und wie kam es dazu? Also ich meine, ist wahrscheinlich knapp 10 Jahre her, denke ich.
Oder war, ja, 2013.
2013 war es, genau. Ja. Dirk kommt in unsere Nähe. Da war für uns klar, ich meine, es hätte auch Paris sein können oder Moskau oder London. Wir wären trotzdem hingefahren, das ist keine Frage.
Im Übrigen, in Paris waren wir auch zusammen, die New York Knicks gegen die Minnesota Timberwolves gucken.
Ne? Absolut, bei uns ist das so. Also NBA-Teams sind sozusagen nicht vor uns geschützt, wenn sie irgendwo in Richtung Europa unterwegs sind. Dann greifen wir sie uns ab, definitiv spätestens dann. Genau, und dann, ja, wir waren sozusagen vor der Halle, ich glaube, O2 Arena in Berlin.
Mhm. Und heißt mittlerweile sogar Mercedes-Benz Arena, ja.
Dann okay. Arena, ja. Okay, genau. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich wird es dann ein ESPN-Team gewesen sein oder, genau, war unterwegs, wollte sich sozusagen die verrückten Deutschen anschauen, die normalerweise nicht aus dem Quark kommen. Und wenn Dirk unterwegs ist, plötzlich zu, wie soll ich sagen, Groupies mutieren.
Oh ja.
Und ich glaube, genauso war es auch bei uns, weil der Kameramann wird sich gedacht haben, schau dir mal die da hinten an. Die sehen ja aus wie zum Karneval.
Ja.
Und hat uns natürlich direkt gefragt, sozusagen, wie wir hier zum Spiel gekommen sind und was wir davon halten. Und da ist es aus mir rausgeplatzt.
Ja,
ja, also ich meine, ganz ehrlich, gerade damals, zur damaligen Zeit, absoluter Dream.
Ja, war es absolut. Wir haben Dirk das erste Mal live gesehen. Also standen kurz davor, Dirk das erste Mal live zu sehen, standen vor der Halle und haben dann die Kameras da gesehen und haben gesagt, ja, was machen die da? Und die Jungs haben uns irgendwie direkt aufgegriffen. Und ja, dann kam es zu einem kurzen Interview und ja, das Beste, was wir rausbekommen haben, waren deine Sequenz. Kannst du dir noch einmal live
für
unsere Zuhörer sagen?
Kurzes Reißband. It's a dream. It's a dream coming true.
Jawohl, dankeschön. Dankeschön. Sehr stark. Ja, und wie gesagt, das Video, also kein Scheiß, wir haben es eben nochmal nachgeguckt, 650.000 Klicks.
Ja, sehr gut.
Es ist die schöne Dokumentation, die man auch allen wärmstens ans Herz legen kann. How Dirk Became Dirk. Also wenn ihr das bei YouTube eingibt, findet ihr die Doku direkt, geht ungefähr 45 Minuten und erzählt so ein bisschen den Home-Trip damals, weil Dirk halt, ja, seitdem er in die NBA gegangen ist, ja gar nicht mehr in Europa spielen zu sehen war. Und hat
außer mit der Nationalelf natürlich.
Ne? Ja, ja, genau. Ja. Okay. Aber genau, hat dann mit den Mavericks halt gegen Alba Berlin gespielt. Und es war ein Jahr, knapp ein Jahr nach der Championship. Und Dirk kam ja aus einem ziemlich schlechten Jahr, wo er sehr, sehr verletzt war. Was uns auch zu einem der Highlights des Spiels bringt. Ich habe das aber mit dem Sobbes letztens schon mal im Podcast analysiert, erläutert. Kannst du dir auch noch die Szene
sagen? Sagen wir mal so, man kann es gar nicht oft genug erzählen. Und zwar, ich meine, wir kennen ja die Personality von Dirk so ein bisschen auch als geneigter Hörer, hier gehe ich davon aus. Und er ist ja eher ein introvertierterer Typ teilweise. Und als er sozusagen diese frenetische Masse im O2-Dome gesehen hat und und sich dachte, das können nicht meine deutschen Landsleute sein. Denen zeige ich jetzt mal richtig, wo hier der Hammer hängt.
Fast Break.
Um sie sozusagen noch weiter aufzuputschen. Sehen wir einen Fast Break von Dirk, der versucht sozusagen mit einem spektakulären Dank abzuschließen. Und was macht er? Er stopft ihn vorne gegen den Korb. Und es war wirklich einer der schlechtesten Dankversuche, die ich in meinem Leben je gesehen habe.
Leider
und war. Auch die gesamte Halle hat wirklich 15.000, 20.000 Leute haben irgendwie...
Ja, es war so eine Mischung zwischen Scham, Mitleid und Lächerlichkeit.
Genau. Aber wie gesagt, also ich meine, das tut natürlich absolut keinen Abbruch, weil wenn du sozusagen ohnehin, wie soll ich sagen, auf Wolke 317 für uns alle schwebst, dann schwebst du danach halt auf Wolke 316,5. Mhm. Also von daher, für uns auch nochmal der zweite sozusagen Hauptprotagonist an dem Abend war sicherlich die Trophäe.
Mhm.
Wenn man sich überlegt, wie viele Nächte wir uns um die Ohren geschlagen haben, wie soll ich sagen, auf der Suche nach dem Heiligen Gral, um zu sehen, wie er es schafft, war es natürlich top, daneben zu stehen.
Es ging ja über quasi 10 Jahre so, ne?
Absolut.
Das war eine sehr lange Reise, dass diese Trophäe nach Deutschland kam. Und ja, und du warst ja auch einer derjenigen, die dann quasi in der ersten Reihe standen, als die Mavericks ein- oder ausgelaufen sind. Das weiß ich gar nicht mehr. Du standst ja da unten.
Ja, ich glaube, es war das Auslaufen. Durfte mir sozusagen noch einige Autogramme abholen. Ich glaube, mehrheitlich Bankspieler. Aber es war natürlich trotzdem Wahnsinnsgefühl, sozusagen da unten neben den Jungs zu stehen. Ich glaube, du hast noch Rick Carlisle abgegriffen.
Ja, die Hand habe ich geschüttelt von ihm. Und habe ihm gesagt, das Beste, was ich rausbekommen habe, it was a great championship last year. Und Rick hat sich ganz höflich bei mir bedankt.
Ja, ich denke, wenn er dich heute sehen würde, würde er sagen, Wahnsinn, das ist doch der Typ, der damals mir gesagt hat, dass es ein gutes Jahr war. Als ich am Boden war, nach der Championship und so, da kam der...
Ja, nach dem schweren Jahr, nach der Championship, ja,
absolut. Genau.
Waren aufbauende Worte. Da habe ich dich ein bisschen beneidet drum, dass du da in der vorderster Front stand. Da war ich noch nicht so eine Rampensau. Und,
Das stimmt nicht.
Ja, ich habe mich ein bisschen zurückgehalten. Ja, das muss ja nicht sein. Und du standst mit dem Sobbes ganz unten in der Reihe und hast sie alle abgeklatscht. Gibt es auch noch so ein ganz verpixeltes Video, glaube ich, irgendwie von, wo man eigentlich kaum was sieht. Ich meine, auch 2013, ey, da waren die Kameras auch noch so schrecklich. Naja, aber war ein geiler Trip, ne?
Auch. Definitiv. Also wie gesagt, ich meine, wir müssen es bald mal wieder machen, sozusagen, wenn die hoffentlich, ich meine, ist die Frage sozusagen, wie es natürlich jetzt bald aussieht in Bezug auf Pandemie und so weiter und sozusagen, wann die NBA-Teams mal wieder nach Europa kommen, aber da, also kann ich nur jedem wärmstens empfehlen, auch diese Off-Season-Spiele so ein bisschen da mitzunehmen, weil näher ran kommt man sozusagen so nicht und macht mega Spaß. Also.
Und wir haben letztens ja auch nochmal dieses New York Knicks gegen Minnesota Timberwolves-Spiel so ein bisschen nochmal nachgeguckt, wen wir da ja damals ja schon alles gesehen haben. Ne? Das war ja, glaube ich, 2011 oder 2010 oder so. Ja. Hier, Kevin Love, Danilo Gallinari, eben noch bei OKC gesehen.
Absolut.
Haben wir damals live gesehen. Anthony Tolliver spielt auch noch in der NBA und ja, waren ein paar interessante Namen dabei.
Definitiv. Ich glaube,
Raymond Felton.
Hatten wir nicht auch Amari Stoudemire dabei?
Ja.
Definitiv,
genau.
Ja.
Ja, und bei den Mavericks natürlich auch, ne? Also, geile Nummer. Sean Marion weiß noch, als wir den beim Warmmachen so gegrüßt haben. Matrix!
Absolut, Matrix. Aber man muss natürlich dazu sagen, ich meine, wenn ich den Namen Sean Marion höre, dann kräuseln sich natürlich wieder die Nackenhaare bei dieser Wurfhaltung. Ich meine, ganz ehrlich, da hätte ja mein Trainer damals in der 8. Klasse hätte mich rausgeschmissen, wenn ich so geworfen hätte.
Damit ist er Champion geworden.
Ja, unfassbar. Wahnsinn.
Ja, ja, gut. Das zum Vorgeplänkel für unsere Hörer hier, damit ihr auch endlich mal wisst, wie dieses Dream Coming True zustande kam. Und es war natürlich einfach so ein schöner, legendärer Satz aus unserer gemeinsamen Geschichte des Basketballs. Wie gesagt, der Sobis und der H waren damals auch beim Trip dabei und passt einfach schön zu meinem Projekt, weil ich mir ja auch irgendwie so meinen Traum hier verwirkliche von dem Podcast, sich mit der NBA quasi rund um die Uhr zu beschäftigen. Und so, jetzt ziehen wir die deutsche Brille wieder auf und jetzt geht's zu Dennis Schröder. Die Oklahoma City Thunder gegen die Houston Rockets. Wir haben es gerade eben gesehen und man muss dazu sagen, der Markus hat es in den letzten Jahren nicht mehr ganz so geschafft, die NBA zu verfolgen. Ist aber ganz interessant, weil wir sind halt hier zusammen mit unseren Families im Urlaub, Haus an Haus im Ferienpark und konnte den Markus in den letzten Tagen so ein bisschen abholen, was die neue NBA so mit sich bringt, weil was sich in den letzten 2, 3 Jahren ja getan hat, ist ja einfach unfassbar. Das Spiel hat sich komplett verändert und es gibt sau viele neue Spieler. Ja, erzähl einfach mal, wie war dein Eindruck jetzt von dem Spiel? Wir haben ja vor ein paar Tagen schon ein bisschen Denver gegen Utah geguckt und ja, jetzt das komplette Spiel mit Dennis Schröder.
Genau, also absolut, ja, du bringst es komplett auf den Punkt, sozusagen für mich sind einige Dinge so frappierend anders gewesen von der Ära, in Anführungszeichen, die ich nächtelang verfolgt habe. Aber ich glaube, ich wurde auch einer Schocktherapie unterzogen, weil das waren jetzt die Houston Rockets.
Ja, ich habe dich gewarnt.
Ne? Absolut, absolut. Also ich meine, sag mal so, als wir Denver gegen Utah geschaut haben, habe ich mir schon gedacht, warum drückt der da einfach ab? Mhm. Warum wird hier keine Szene kreiert sozusagen? Warum wird kein Mann freigespielt sozusagen erstmal über 2-3 Staffetten? Sondern da kommt einfach der Playmaker, denkt sich, ach, ich bin hier 2 Meter hinter der Dreierlinie, ist mir egal. Ich schieße jetzt einfach mal. Mhm. Einfach so. Ja. Und ich war zuerst schockiert und dachte, die wären irgendwie besoffen. Und dann habe ich gemerkt, nee, das scheint mir standardmäßig so zu sein. Und das war ja erst nur das Intro. Jetzt kamen die Rockets. Mhm. Das wurde ja noch viel schlimmer. Mhm. Also von daher, das ist schon Wahnsinn. Sozusagen früher, um wieder sozusagen meinen alten Trainer zu zitieren, wäre ich schon wieder aus der Halle rausgeflogen, wenn ich einfach so von der Dreierlinie abgedrückt hätte, ohne meine Mitspieler mitzunehmen. Das muss man schon dazu sagen.
Definitiv. Und wir haben aber heute einen sehr schlechten James Harden zum Beispiel gesehen. Eigentlich konnte man dann sagen, ja, was macht der eigentlich? Er wirft immer weiter, ne?
Ja, ich habe das Gefühl gehabt, ihm ist es egal. Ich glaube, das hast du mir auch gesagt während des Spiels, ihm ist es, glaube ich, auch egal. Also wenn er jetzt 1 von 20 getroffen hätte, hätte er wahrscheinlich trotzdem weitergeworfen, weil er sich denkt, die nächsten 20 treffe ich. Ja. Ich meine, das ist natürlich eine Frage, überbordendes Selbstvertrauen brauchst du, glaube ich, wenn du so ein Spieler sein willst. Von daher wirfst du wahrscheinlich einfach weiter. Aber das ist, glaube ich, eine der absolut wesentlichsten Änderungen, weil früher sozusagen, wenn du kalt warst, dann hast du dich einfach zurückgenommen. Dann hast du dich aufs Assisten konzentriert, hast sozusagen die anderen machen lassen. Und das scheint sich einfach in gewisser Weise geändert zu haben, weil man den Go-To-Guys einfach sagt, du bist so gut, du kommst auch wieder rein während des Spiels. Das heißt, schieß einfach weiter. Und da war ich sehr erstaunt. Also ich hätte gedacht, dass sie da klare Ansagen kriegen von den Trainern, sozusagen sich zurückzunehmen.
Mhm. Ja. Und ich meine, James Harden, dieses Spiel 35 Minuten gespielt, 21 Punkte, 5 Rebounds, 9 Assists, 5 von 16 seiner Würfe nur getroffen, 2 von 11 Dreiern. Also miserable Quoten. Aber diesen zweiten Dreier, den er da getroffen hat, war ja auch dann 2 Minuten vor Schluss der Dagger im Prinzip, ne? Also das ist, ich hatte es ja vorhin noch irgendwie gesagt, am Ende trifft er den wieder.
Ja.
Und es war halt tatsächlich wieder so, ne?
Definitiv. Man muss natürlich dazu sagen, wenn OKC sozusagen offensiv konsequenter gewesen wäre, dann hätte das schon ins Kontor schlagen können, dass Harden sozusagen trotz seiner schlechten Quoten weitergeworfen hat. Aber die Defense von Houston war heute einfach auch sehr stark. Hat sozusagen OKC den Schneid abgekauft und hat sie am Schluss bei 98 Punkten gehalten. Mhm. Und dadurch sozusagen hat die negative Quote von Harden da halt einfach nicht richtig durchgeschlagen.
Ja. Und das Team als Ganzes hat von Houston natürlich auch seinen Beitrag geleistet. Also 7 von den 8 Spielern haben zweistellig gepunktet. Also die Houston Rockets auch wieder mit einer sehr engen Rotation mit nur 8 Spielern. Ben McLemore hat 14 Minuten gespielt und nur 6 Punkte erzielt. Aber alle anderen haben halt, wie gesagt, zweistellig gepunktet. PJ Tucker mit 4 von 4 Dreiern ist dann nochmal hervorzuheben. Und und bei OKC war eigentlich nur einer richtig gut, und zwar Shai Gilgeous-Alexander. Du hast ihn mit Vorliebe.
Ja gut, am Anfang, ich war überrascht. Ne? Ich meine, ich wusste gar nicht, was ist jetzt hier der Name hinten, der auf Trigo steht. Ne? Da stehen da Slogans drauf und dann auch ein Doppelname und so. Also das gab es zu meiner Zeit ja auch nicht, diese Doppelnamen und so. Nee, jetzt Witz, ne? Also natürlich, so alt bin ich jetzt nicht, aber dann habe ich ihn natürlich scherzhaft habe ich gesagt, guck mal, der Tingeltangelbob, wenn die den nicht hätten, dann wären die schon lange raus, die Thunder, ne?
Auf seine Frisur bezogen im Übrigen, ja.
Ja, natürlich, genau.
Ja, nee, aber der war wirklich gut. Und vor allen Dingen hat er am Anfang ja gar nicht so gut gespielt, ne? In der ersten Halbzeit sehr überschaubar, aber in der zweiten Halbzeit hat er richtig abgeliefert und landet dann am Ende bei 31 Punkten und 6 Rebounds bei 9 von 17 erfolgreichen Würfen. Steven Adams war noch ganz gut, 4 von 4 getroffen, 8 Punkte, 11 Rebounds. Hätte ein bisschen mehr sein können, haben sie am Ende nicht mehr eingesetzt bekommen. Aber ja, deutsche Brille natürlich. Wie hat dir denn Dennis Schröder gefallen?
Schwierig. Also ich würde sagen, Dennis hatte mehrere Phasen im Spiel. Also wir haben ihn am Anfang, gerade in der ersten Hälfte, teilweise als Stabilisator wahrgenommen, der sozusagen ein bisschen Unruhe sogar rausgenommen hat aus dem Spiel. Mit seinen 5 Assists, glaube ich, die werden sicherlich auch frontloaded gewesen sein. Das heißt, die werden sicherlich eher am Anfang passiert sein, ist jetzt meine These. Mhm. Das wurde aber in der zweiten Halbzeit immer schlechter nach meiner Ansicht. Also ich finde, er hat sich fast immer für die schlechtere Variante entschieden, wenn es jetzt darum ging, abzuschließen oder sozusagen den Assist zu suchen, hat einige sehr unsaubere Anspiele an seine Mitspieler gebracht. Teilweise auf den Fuß, dann mal irgendwie etwas zu weit links, etwas zu weit rechts.
Ja.
Also alles in allem würde ich sagen, war es ein eher schlechtes Spiel von ihm.
Ja.
Und sozusagen ein bisschen enttäuschend, weil gerade was die unsauberen Assists angeht, das waren eigentlich klare Plays, die dann auch in der Phase waren, wo das Spiel komplett ausgeglichen war.
Mhm.
Also sozusagen, da wären halt +2, +4 sozusagen sehr schön gewesen.
Ja.
Von daher bin ich grundsätzlich da leider enttäuscht heute Abend.
Ja. Also die Rockets gewinnen am Ende 111-98, wobei das eigentlich der Vorsprung erst in den letzten, ja, im vierten Viertel eigentlich erst entstanden ist. Spiel war sehr lange ausgeglichen. OKC hat auch eine Zeit lang geführt. War immer so ein Hin und Her. Aber 2 Minuten ins vierte Viertel hinein hat Houston dann sich davon gestohlen. Mit einem 15-0 Run, da ging dann auf einmal gar nichts mehr bei OKC. War eine wirklich ganz schreckliche Phase, wo sie, glaube ich, 6 Minuten lang nichts getroffen haben. Dann kam noch mal so ein Dreier von Schröder, wo er irgendwie ja den Ball an der Dreierlinie bekommt, den er dann glücklicherweise noch reingesetzt hat. Dann waren sie, glaube ich, an 9 dran. Aber nach der Auszeit dann von Houston, dann haben die dann weiter in ihre Spur gefunden und das Ding dann auch nach Hause gebracht. Zu deinen Ausführungen da aus der ersten Halbzeit, zweiten Halbzeit, möchte ich noch kurz ergänzen. Ja, Schröder hatte mit einem Dreier und einem Midrange-Jumper eigentlich ganz gut gestartet.
Ja.
Dann kam Austin Rivers, muss man kurz ergänzen.
Wahnsinn, Wahnsinn, der Kerl.
3 von 3 Dreiern. Und dann haut er das ein Dank raus. Ey, Junge, Junge, also den habe ich von ihm auch noch nicht so gesehen.
Also ich weiß jetzt nicht genau, wie groß er ist. Der sah aus, als wenn er 2,10 Meter wäre.
Ja.
Also der ist ja wieder das heiße Messer durch die Butter gegangen. Und das war der Wahnsinnsdank. Und in dem Moment, als er den gemacht hat, dachte ich auch, der wird heute 30 plus machen.
Ja, ja.
Weil der war heiß wie Frittenfett.
Ja.
Aber ganz interessant hast du mir noch gesagt, dass er eine Wundertüte ist. Und das hat man in diesem Spiel so extrem gesehen, weil danach war er komplett kalt.
Guck mal gerade nach. Hat er nochmal gescored? Nee, waren wirklich die 11 Punkte, die er
Wahnsinn.
Gemacht hat.
Ja.
Und dann nichts mehr. Ich hatte zu Markus doch gesagt, er kannte ihn sogar noch, glaube ich, aus dem Rookie-Jahr oder vielleicht noch vom College, ne? Sohn von Doc Rivers. Und ja, ich hatte zu Markus gesagt, der hat letztens irgendwie in einem Spiel irgendwie 40 Punkte oder so aufgelegt, irgendwie Career High, und er ist immer so ein Spieler, der in einem Spiel mal richtig abgehen kann, aber halt auch mal mit 0 Punkten rausgehen kann. Und so war es jetzt bei ihm hier mit den 2 Halbzeiten. Erste Halbzeit richtig gerockt, da diese 11 Punkte hintereinander gemacht, wirkte wie der totale Dominator, und zweite Halbzeit gar nichts mehr. War aber trotzdem nicht schlimm, für OKC hat es dann noch gereicht, weil OKC halt, wie gesagt, dann nicht wirklich noch was zustande gebracht hat, außer Shai Gilgeous-Alexander, wie gesagt, kaum Contribution, und so geht das Spiel dann verloren. Erwähnenswert vielleicht noch an der Sache, Houston in der ersten Halbzeit mit 0 Turnovern, wenn wir den Daten aus dem Spiel glauben dürfen, aber wir haben auch keinen gesehen. OKC hatte aber selber auch nur, glaube ich, 3 oder 4 Turnover.
Ja, also jetzt mal sozusagen, um da ketzerisch von der Seite was einzuwerfen, du hast recht, was die Turnover angeht, aber natürlich, wenn du ohnehin immer sofort wirfst, dann hast du natürlich auch keine Turnover. Nein, aber das ist jetzt scherzhaft gesagt. Wie gesagt, hat mich sehr stark überrascht. Ich werde mich jetzt dran gewöhnen, ja. Das schaue ich mir jetzt näher an. Was mich dazu noch überrascht hat, war natürlich auch wirklich diese super enge Rotation dann. Ne? Also sozusagen 8 Spieler ist schon sehr eng. Also ist auch eine Sache, glaube ich, die ich so zumindest aus meiner Erfahrung weniger gesehen habe. Ich glaube, OKC hat auch mit einer deutlich breiteren,
Geht auch, ne? Also waren zwar 10 Spieler, aber da Hamidou Diallo hat, glaube ich, nur ganz am Ende gespielt.
Ja.
Vielleicht sogar nur Garbage Time, ich weiß es nicht, 3 Minuten waren nicht nur Garbage Time.
Ja.
Ja, Nadia mit 10 Minuten, Basely mit 13 Minuten, also auch schon relativ eng, ne? Aber ja, also ich meine, ganz früher war es natürlich gang und gäbe, da gab es ja fast gar keine Auswechselspiele, haben sie mit 7 oder auch nur mit 7 oder 8 gespielt. Aber ich sag mal, aus den Zeiten, 2000er, war das natürlich schon normal, dass du da mit 10, 11 Leuten gespielt hast.
Genau, aber ich denke mal, zusammenfassend kann man wirklich sagen, also irgendwie gefühlt hat bei Houston irgendwie auch keiner jetzt wirklich komplett geglänzt oder überragt.
Ja.
Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung, gerade in der Defensive. Die haben gut zugegriffen, haben bei den Steals überzeugt, haben einfach die Wege gut zugestellt. OKC hatte darauf keine wirklichen Antworten, hat sozusagen zu oft schlecht kreiert.
Mm.
Von daher, das war ein klarer Teamsieg und Defense Wins Championship-Sieg sozusagen.
Ja, diesmal bei Houston Rockets.
Ach so, wir sind beim dritten Thema. Stimmt. Es gibt ja noch eine weitere Sache, die mich total verwundert hat. Ich habe zuerst gedacht, der Trainer hätte sich vertan. Sind da plötzlich nur Spieler irgendwie unter 2 Meter auf dem Feld und ich dachte, jetzt kriegen sie die Hütte voll.
Ja.
Mitnichten. Das scheint sozusagen ein kompletter Wunsch gewesen zu sein. Small Ball ist das Stichwort.
Mhm.
Wahnsinn. Also auch eine absolute Hammerentwicklung, die ich mir auch jetzt natürlich weiter anschauen werde. Gerade sozusagen im Vergleich, wenn es dann wirklich gegen gewisse Brecher gehen sollte. Stichwort Mavericks als Beispiel mit Porzingis und
Majanovic.
Genau. Also einfach so als Beispiel. Ich würde gerne den Kontrast zwischen den beiden zwischen den beiden Systemen, die würde ich gerne aufeinanderprallen sehen. Du hast das schon häufiger gesehen diese Saison. Ich hätte eine gewisse Präferenz sozusagen für die Big Men. Weil ich es gerne mag sozusagen, wenn es etwas unterschiedlicher und differenzierter läuft. Small Ball, muss ich mich erstmal noch mit anfreunden. Ja, also das ist eine Sache, die wirkt auf mich jetzt erstmal befremdlich.
Okay. Ja, ich könnte jetzt noch ein paar Passagen bringen, wo Schröder richtig abgekackt hat, aber ich spare es mir. Da waren halt noch ein paar schlechte Situationen dabei. Leider hat er auch wirklich gute Passagen dabei, aber wie es eigentlich beim ganzen OKC-Team war so ein bisschen auf und ab und das reicht dann halt gegen die Rockets. Nicht so führen die Rockets jetzt 2-0 in der Serie. Das wird jetzt schwer für OKC, da nochmal den Spieß umzudrehen. Und ja, Markus, hast du sonst noch was du ergänzen willst? Oder?
Ach, ich bin super froh, dass ich mal meine anachronistischen Ideen hier sozusagen an den Mann bringen durfte. Ich bin rundum zufrieden.
Das ist schön. Meine älteren Hörer wird es sicherlich freuen. Die werden sich bestimmt sehr abgeholt fühlen von dir. Und die Jüngeren werden sich denken, was ist, wie alt ist der? 50 oder so? Nein, er ist ziemlich genauso alt wie ich. Tja, hat sich viel getan im Basketball. Und das Schöne an der NBA ist, sie entwickelt sich halt immer weiter und ist echt verrückt. Also, ne, wenn man auch allein schon an Ende der 90er denkt, keine Ahnung, Hakeem Olajuwon, Patrick Ewing, ja, irgendwie die Leute
definitiv
unterm Korb, ist halt kaum noch so.
Und ich meine, wer hätte damals einen 2,10 Meter, 2,15 Meter Mann gesehen, der gerne Dreier schießt? Ich glaube, die gab es einfach in den 90er Jahren überhaupt nicht. Ja. Dann ab den 2000ern.
Wer ist
was? Durch Moment, wer war es? Es war ein europäischer Spieler.
Revolution.
Wie hieß er nochmal?
Dirk Nowitzki.
Er war es natürlich.
Damit Grüße aus Dirkson nochmal. Und Markus, ich verabschiede mich jetzt an der Stelle von dir. Schick dich schlafen, geh ein Häuschen rüber und gute Nacht und wir sehen uns morgen früh wieder.
Pfiffler, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Danke, check.
Ciao.
So, der MC liegt jetzt also im Bett und ich erzähle euch jetzt noch was zu den Boston Celtics und den Dallas Mavericks. Und zwar haben die Boston Celtics gestern sehr klar gegen die Philadelphia 76ers gewonnen. 128-101 ist das Spiel ausgegangen. Die 76ers sind sehr gut aus den Startlöchern gekommen, haben eine recht gute Führung sich im ersten Viertel erarbeiten können. 14 Punkte lagen sie da vorne. Das Ganze, als auch Daniel Theis auf dem Feld war. Ich muss sagen, ich habe das Spiel nicht geguckt, habe dann aber einige Minuten nachgeschaut. Daniel Theis hatte ja auch nicht so lange gespielt, insgesamt nämlich nur 12,5 Minuten. Und ich muss sagen, gerade am Anfang, wo die 76ers ja sich einen Vorsprung rausspielen konnten, habe ich überprüft, ob es denn da an Daniel Theis lag. Und ich muss sagen, ich konnte da jetzt nicht erkennen, dass es an ihm lag. Klar hat Embiid ein paar Punkte gegen ihn gemacht, aber die meisten Punkte sind eigentlich aus dem Backcourt gekommen, wo Embiid den Ball rausgespielt hat, weil Theis wieder ordentlich dagegen gehalten hat. Aber irgendwie scheint es bei den Celtics im Gesamten nicht ganz gut gelaufen zu sein. Und ja, die Bank von den Celtics hat dann das Spiel so ein bisschen gedreht und dann hat Brad Stevens seinen Jungs auf der Bank auch weiterhin das Vertrauen geschenkt. Also Daniel Theis kam dann zum Beispiel in der ersten Halbzeit gar nicht mehr rein, sondern hat erst Anfang des dritten Viertels wieder gespielt. Dort haben sie ja den Vorsprung dann gehalten von 10 bis 15 Punkten. Und als dann die Bank wieder reinkam, ist er dann auch bis zum Ende des Spiels bei seinen überwiegend Bankspielern geblieben, die dann das Spiel sehr entspannt nach Hause gebracht haben. Also Mitte des dritten Viertels war der Sieg eigentlich nie wirklich gefährdet, waren glaube ich immer mit mindestens 15 Punkten vorne. Und so konnte dann Daniel sich auch ein bisschen länger ausruhen. Hat also nur 12,5 Minuten gespielt. 2 Punkte, 3 Rebounds, 1 Assist, 1 Steal. Hat nur einen von seinen 5 Würfen getroffen. Aber ich hoffe doch, dass das im nächsten Spiel wieder ein bisschen anders aussieht und er ein bisschen mehr Spielzeit bekommt. Er hatte ja auch, war ja auch ein bisschen angeschlagen letzte Woche noch. Vielleicht war das auch der Grund, warum Brad Stevens ihn dann nicht weiter hat spielen lassen. Und wie das immer so ist bei dieser Sportart, das ist ein Teamsport und wenn deine Mannschaft gut auch ohne dich spielt, dann musst du halt mal auf der Bank Platz nehmen. Ja, so sieht gut aus für die Boston Celtics, führen 2-0 in der Serie. Die 76ers scheinen nicht viel entgegensetzen zu können. Ben Simmons fehlt an allen Ecken und Enden. Joel Embiid hatte 34 Punkte, 10 Rebounds. Tobias Harris hat enttäuscht mit nur 13 Punkten, 4 von 14 getroffenen Würfen. Al Horford kam diesmal von der Bank. Mattis Sibyl hat gestartet, konnte aber auch keinen großen Beitrag leisten, nur 2 Punkte. Al Horford nur 4 Punkte, also das scheint bei den 76ers nicht so gut zu funktionieren. Bin gespannt, ob sie in Game 3 noch eine neue Strategie aus dem Hut zaubern können. Ich glaube nicht wirklich dran. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die Celtics die 76ers sogar sweepen. Denn wenn Joel Embiid schon 34 Punkte und 10 Rebounds macht und die 76ers trotzdem mit 27 Punkten verlieren, wie soll das funktionieren? Ja, kommen wir dann zum Spiel der Dallas Mavericks gegen die Los Angeles Clippers. Das habe ich mir dann komplett live reingezogen. Es hat einfach riesen Spaß gemacht. Maxi wieder in der Starting 5, also gleiche Anfangsformation wie im ersten Spiel. Und ich muss jetzt direkt mal Maxi loben, denn er hat echt von Anfang bis Ende ein richtig gutes Spiel gemacht. Das erste Spiel, was ich in der Orlando Bubble von ihm sehe, dass er von Anfang bis Ende komplett gut durchgespielt hat, hatte keine Unkonzentriertheiten. Vielleicht hat er meinen Podcast gehört und sich meine Worte ein bisschen zu Herzen genommen. Nein, natürlich nicht, aber das war wirklich eine starke Leistung und es freut mich richtig für ihn, dass er jetzt mal abgeliefert hat. Und das Ganze müsste man nicht unbedingt wissen, wenn man sich die Statistik angeschaut hat, denn er hat in seinen 32 Minuten wieder nur 4 Punkte geliefert, dafür aber 10 Rebounds und auch 3 Assists. 2 von 5 seiner Würfe hat er getroffen, das waren beides Alley-oops. Der erste direkt nach 10 Sekunden, da ist er schön abgerollt, schöner Lobpass von Luka Doncic hinten von der Dreierlinie und Maxi lässt es direkt mal krachen, da stand es 2-0. Die Mavs also diesmal ganz anders gestartet, hat einen 15-2-Run zum Start, hat 0 Turnover, das war ja ganz anders als in Spiel 1. Und Maxi hat dann auch wirklich, ich glaube in der zweiten Possession schon einen wichtigen Offensiv-Rebound geholt und einen Assist geliefert. Aber hat vor allen Dingen auch richtig starke Defense gegen Kawhi Leonard und Paul George gespielt. Also der Age hat es in meinem Pod gesagt, dass er Maxi als den besten Perimeter-Verteidiger der Mavs sieht und das bestätigt sich hier. Gerade gegen Kawhi habe ich ihn richtig stark gesehen. Natürlich kannst du den Kawhi Leonard nicht komplett ausschalten, aber er hatte am Ende 10 von 21 Wurferfolgen, 2 von 6 Dreiern, wobei die auch erst überwiegend, glaube ich, erst zum Ende kam. Naja, 13 von 14 seiner Freiwürfe hat er getroffen. Aber Paul George hatte eine richtige Offenheit, hatte auch schon 3 Fouls Ende des ersten Viertels. Die hat ihm Luca schön angehängt, dann im Laufe des Spiels auch überhaupt nicht getroffen, hat seine ersten Punkte erst im dritten Viertel gemacht, beendet das Spiel mit 4 von 17, 2 von 10 Dreiern, immerhin noch ein Double-Double mit 14 Punkten und 10 Rebounds. Aber das ist zu wenig, denn die Mavericks haben von Anfang bis Ende eine super Partie abgeliefert. Ich möchte es nochmal betonen, Luka Doncic hatte ein bisschen Foul-Trouble, hat deswegen auch nur 28 Minuten gespielt. Hat in diesen 28 Minuten aber wieder 28 Punkte, 8 Rebounds, 7 Assists geliefert, 8 von 17 getroffen. Kristaps hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht, 23 Punkte, 7 Rebounds, 3 von 4 Dreiern getroffen. Seth Curry lief im dritten Viertel heiß, genauso wie Trey Burke, der dann Luka Doncic super ersetzt hat auf Point Guard. 7 von 11 getroffen. Boban Marjanovic hatte super effiziente 10 Minuten, indem er 13 Punkte und 9 Rebounds aufgelegt hat. Also wirklich, die Mavs komplett alle abgeliefert. Das hat riesen Spaß gemacht. Patrick Beverley hat gefehlt, das so als kleine Randnotiz. Er hat irgendwie eine Wadenverletzung, hatte aber auch im ersten Spiel ja nicht wirklich gut gespielt. Weiß nicht, ob das ein entscheidender Faktor war. Ich wollte es euch nur wissen lassen. Und ja, Maxi mit seinen Rebounds war absolut wichtig. Die Mavs, wie gesagt, das ganze Spiel über geführt. Mitte bis Ende des dritten Viertels sind die Clippers da nochmal rangekommen. Dann kam halt dieser geile Run der Mavericks mit Burke, Hardaway, Seth Curry, alle haben sie auf einmal getroffen. Dann haben die Clippers sogar auf Zonenverteidigung umgestellt, das hat aber auch nicht geholfen. Die Mavs sind dann nämlich super in die Zwischenräume gecuttet und haben einfache Punkte erzielt. Dann kam halt das dumme Foul von Luca an Montrezl Harrell, also das Foul an sich war nicht dumm. Shoutout an dieser Stelle an The German MFFL, mit dem ich ein bisschen bei Twitter rumgeschrieben habe. Hat er mich korrigiert. Das Foul an sich war nicht dumm, weil er hat Montrezl Harrell gefoult, der ein schlechter Freiwerfer ist und der dann auch nur einen seiner Freiwürfe getroffen hat. Aber Luca hatte sich halt so sein fünftes Foul anhängen lassen und konnte dann erstmal nicht ins Geschehen eingreifen, weil er vor seinem sechsten Foul geschützt werden musste. Ja, und dann hat sich Trey Burke gedacht, okay, ich übernehme das Ganze mal hier. Ich werde hier einfach mal von den Mavericks kurz vor dem Restart in der Bubble angeheuert und liefer mal einfach total ab hier bei den Playoffs gegen den Titelfavoriten aus Los Angeles. Gute Nummer. Also, so kann es weitergehen. Ich bin ein bisschen hyped, was die Mavs angeht, weil irgendwie fühlt sie sich für mich an, als könnten die Mavs wirklich hier was reißen und vielleicht sogar die Serie gewinnen. Es kann gut sein, dass ich direkt schon morgen eines Besseren belehrt werde und die Clippers zu alter Stärke zurückfinden. Aber man muss einfach sagen, die Mavs mit Luca und Kristaps haben einfach zwei richtig, richtig starke, gefährliche Spieler, die komplett außergewöhnlich sind. Also, ja, ein 2,20 Meter Mann mit Kristaps Porzingis, der Dreier auch fast vom Logo reinwirft. Wie willst du das verteidigen? Und Luca ist halt Luca Magic. Er hatte ja einen schweren Start in diese Playoffs, aber es fühlt sich an, als hätte er in diesen knapp 70 Minuten, die er dort jetzt auf dem Feld stand, schon so viel dazugelernt. Das ist einfach Wahnsinn. Er spielt so clever, trifft die richtigen Entscheidungen und ist im 1:1 einfach nicht zu verteidigen. Das macht richtig Spaß. Da werden wir noch eine richtig große Zukunft mit ihm haben. Ja, also die Mavericks gewinnen 127-114. Geile Nummer. Morgen geht's weiter. Und ganz kurzer Blick noch auf die anderen Partien. Miami hat auch gegen die Pacers gewonnen mit 109-100. Die Miami Heat führen damit auch 2-0 in der Serie. Gerade spielen die Magic noch gegen die Milwaukee Bucks. Da scheint Milwaukee die Niederlage aus dem ersten Spiel wettzumachen. Giannis Antetokounmpo zur Halbzeit schon mit 12 Punkten und 13 Rebounds. Brook Lopez mit 10 Punkten. Nikola Vucevic von den Orlando Magic scheint auch gut zu spielen mit 15 Punkten und 5 Rebounds. Aber die Bucks führen mit 18 Punkten. Also glaube ich nicht, dass die Magic da noch einen zweiten Sieg holen werden. Und um 3 Uhr spielen die Lakers gegen die Portland Trail Blazers. Da bin ich auch sehr gespannt. Aber das werde ich mir dann morgen früh reinziehen. Im Übrigen noch eine Info. Um 2.30 Uhr in dieser Nacht wird auch die Draft Lottery stattfinden. Also morgen wissen wir dann, wer die ersten Picks für den nächsten Draft bekommt. Das wird auch wieder sehr interessant werden, wer das Golden loszieht. Ja Leute, ich schicke euch noch einmal schöne Grüße aus den Niederlanden. Ich habe mich heute mit dem Age verabredet für den Sonntagabend. Da steht Game 4 der Clippers gegen die Mavericks an. Das werden wir uns reinziehen. Anschließend noch einen Podcast aufnehmen. Das wird dann wohl auch der nächste sein. Die nächsten 2 Tage werde ich mir noch ein bisschen Urlaub gönnen und die schöne Sonne hier an der Nordsee genießen. Ich wünsche euch ein paar gute Tage, viel Spaß bei den Playoffs und bis bald. Never stop ballin'.